Florian, du hast ja vor fast 3 Jahren jetzt ein Buch über Edward Beneš veröffentlicht, Pangermanismus, Edward Beneš und die Kritik des Nationalsozialismus. Das ist der Titel des Buches und das als Frage zum Einstieg in unser Gespräch. Was war denn für dich Anlass, dich mit Edward Beneš zu beschäftigen und letztlich dann auch dieses Buch zu schreiben?
Naja, also in erster Linie bin ich halt auf Edward Beneš gestoßen in dem Kontext, in dem man auf ihn in deutschsprachigen Ländern meistens stößt, also in irgendwelchen Veröffentlichungen von vertriebenen Verbänden oder auch von anderen medialen Produkten, wo er eben als, eben im schlimmsten Fall als Liquidator, wie ein Buch über ihn betitelt ist, genannt wird und eben im Zusammenhang mit den Beneš-Dekreten habe ich von ihm gehört. Ich habe mich dann sozusagen auch aus dem Interesse, was denn da dahinter steckt, mit ihm zu beschäftigen angefangen und ja, aus dem ist dann sozusagen das Buch geworden, weil ich eben festgestellt habe, dass er eben dieser engstirnige Nationalist, als der er oft dargestellt war, nicht war, sondern eben durchaus ein nicht nur Politiker, sondern auch ein Wissenschaftler war, der durchaus soziologisch auch und historisch sozusagen ganz interessante Arbeiten selber geschrieben hat, also sozusagen auch durchaus als Theoretiker ertragreich ist, also seine Beschäftigung mit ihm ist ertragreich.
Mhm. Auf die Beneš-Dekrete und auch auf seine theoretischen Arbeiten werden wir im Laufe des Gesprächs noch zu sprechen kommen. Vielleicht zunächst erstmal ist ja die Geschichte von Edward Beneš auch ja mit der recht jungen Geschichte eines Staates eben verknüpft, eben die Tschechoslowakei. Die ist 1918 entstanden, nach dem Ersten Weltkrieg, auch resultierend aus dem Zerfall von Österreich-Ungarn. Unter welchen Bedingungen, auf was für eine Weise hat sich denn diese tschechische Staatsgründung in dieser Zeit denn vollzogen?
Naja, man musste wahrscheinlich im 19. Jahrhundert anfangen, denn da hat es in den böhmischen Ländern diese Wiedererweckungsbewegung gegeben, also dass auf die nationale Kultur zurückgegangen wurde, wie auch in vielen anderen Ländern der österreich-ungarischen Monarchie. Hat es diesen Nationalitätenstreit, also eine Auseinandersetzung über hauptsächlich Schulen und Sprachregelungen gegeben. Dass das mit der Unabhängigkeit zu einem Projekt wird, das war da lange noch nicht klar. Es ging da zum Beispiel auch lange dieser nationalen Bewegung auch eher darum, die böhmische Krone innerhalb der Monarchie aufzuwerten. Allerdings hat sich dann eben doch eine Bewegung entwickelt und die natürlich besonders durch den Ersten Weltkrieg radikalisiert wurde, die eben auf die Unabhängigkeit gepocht hat. Und konkret war das dann halt ein Triumvirat sozusagen, also die sich da hauptsächlich betätigt haben, die eine Auslandsregierung, also eine im Entstehen gebildet haben während des Ersten Weltkriegs. Das war Tomáš Garrigue Masaryk und eben Edward Beneš und dann noch als Tschechen und als Slowake war das Stefanik, der eben im Ausland bei den Alliierten interveniert haben, also bei den Entente-Mächten interveniert haben, um dann eben die Staatsgründung letztendlich diplomatisch durchzusetzen mit dem Sieg der Alliierten. Und zu der ist es dann auch gekommen. Es hatte im Staat auch eine Unabhängigkeitsbewegung gegeben, die eben dann gegen Kriegsende auch einen Schwung gewonnen hat.
Du hast jetzt schon gesagt, im 19. Jahrhundert gab es schon diese Nationalitätenfrage als eine brisante politische Frage und dann aber eben im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg ist die Unabhängigkeitsbestrebung zentral geworden. Das ist ja in ganz vielen Gegenden passiert und eben auch im Zusammenhang eben mit dem Zerfall von diesen territorialen Großmächten, also das Osmanische Reich, Österreich-Ungarn, das Russische Zarenreich. In dem Kontext entstehen ja diese nationalen Unabhängigkeitsbewegungen und das kann jetzt aber auch politisch sehr vieles bedeuten, wie so eine nationale Bewegung aufgestellt ist. Vielleicht können wir das uns in Bezug auf die Tschechoslowakei auch noch ein bisschen genauer anschauen. Da fällt ja zunächst erstmal auf, dass es diese Zusammensetzung gibt, also das Tschechische und das Slowakische, Tschechoslowakei. Das verweist ja vielleicht auch auf einen Ringen um bestimmte Konzepte, was eben dann Nation heißt. Was würdest du denn sagen, was für einen Charakter hatte denn diese tschechoslowakische Unabhängigkeitsbestrebung?
Naja, also grundsätzlich, also wenn man von der tschechischen Nationalbewegung spricht, ist es halt schwierig, ob man wirklich der einen Charakter zunächst einmal zuweisen soll, weil es hat verschiedene Strömungen gegeben, also auch eben schon im 19. Jahrhundert und dann auch konkurrierende Strömungen zu dem Staatsprojekt eben von Masaryk, Beneš und Stefanik. Es hat zum Beispiel auch immer so eine eher russophile, panslawistische Konkurrenzveranstaltung gegeben sozusagen. Und das ist eigentlich etwas, das eben viele von diesen neu gegründeten Staaten nach dem Ersten Weltkrieg ungefähr ähnlich gemeinsam haben. Allerdings interessant ist eben im Fall der Tschechoslowakei, dass sich eben mit diesem Triumvirat eine sehr westlich orientierte Strömung und einer Aufklärung orientierte Strömung durchgesetzt hat, die eben einen sehr westlich orientierten und aufs Individuum abzielenden Staatsbegriff hat und an die auch eben an den Idealen der Aufklärung orientiert war. Und die gleichzeitig, und das macht auch noch einmal sozusagen die besonders die tschechische Geschichte noch einmal interessant, die durchaus auf eine Geschichte zurückgreifen konnten, die sie natürlich dann auch besonders betont und ausgestaltet haben, aber auf eine Geschichte von revolutionären, antifeudalen und demokratischen Traditionen. Also ich denke da jetzt so an die Hussitenbewegung oder Jan Amos Komensky, / Comenius, die da natürlich eine Rolle gespielt haben. Und was dazu kommt eben ist noch, dass diese Bewegung eben stark an Frankreich orientiert war, was natürlich einerseits mit der Rolle Frankreichs im Ersten Weltkrieg zu tun gehabt hat, aber eben nicht nur, sondern dass da eben auch viel von der Ideologie und den Vorstellungen und Idealen der französischen Revolution, eben die auf das Individuum bezogen, einen bürgerlichen Staat, der aufs Individuum bezogen ist, zu bilden, zu tun hat. Das hat auch schon in der, weil man vorher vom 19. Jahrhundert geredet hat, zu ganz interessanten Phänomenen geführt. Es hat nämlich, wie ich neulich beim Lesen von einer Publikation aus 43, also von einer deutschen Publikation 43, also von einem Nazi letztendlich geschrieben wurde, dazu geführt, dass schon 1870, 71 während des Deutsch-Französischen Krieges sich in Prag so Szenen wie aus dem Film Casablanca abgespielt haben, weil die Deutschen in Prag wollten immer die Wacht am Rhein singen und dann sind die Tschechen gekommen und haben die Marseillaise gesungen. Also diese Fixierung oder diese Orientierung auf Frankreich hat da schon eine recht spannende Geschichte. Aber wie gesagt, dass sich dieses Projekt durchgesetzt hat, war einerseits wichtig, andererseits muss man auch immer wieder betonen, dass es natürlich auch in dieser tschechischen Nationalbewegung andere Strömungen gegeben hat, die sich dann in anderen historischen Situationen durchgesetzt haben. Also ich kann da jetzt nur als Stichwort die Zweite Republik, also diese kurze Republik nach 1938 nennen, wo sich eben durchaus autoritärere und eben mehr aufs Kollektiv abzielende Nationsvorstellungen sich durchgesetzt haben.
Jetzt stoßen wir also in diesem historischen Kontext, also im Kontext der ersten tschechoslowakischen Staatsgründung auf diese Figur Edvard Beneš. Der war ja Außenminister der ersten tschechoslowakischen Republik, ab 1935 dann auch der Präsident. Wo kam denn Edvard Beneš politisch her? Also was würdest du sagen, als was für eine politische Figur ist er in dieses Amt des Außenministers da reingegangen?
Naja, also wenn man sich sozusagen seine persönliche Biografie anschaut, war er sozusagen ein klassischer Bildungsaufsteiger zunächst einmal. Also er war der jüngste Sohn einer kinderreichen Familie aus Mittelböhmen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war er das 10. Kind. Also sein Vater war ein Kleinbauer, also aus recht einfachen Verhältnissen kommend, der dann eben durch Bildung und hat dann studiert in Prag, eben zunächst einmal zu seinem linken sozialistischen Journalist geworden ist. Dieses Bildungsaufsteigertum ist auch von seinem Vater gefördert worden. Also es gibt da ein Zitat aus einem Brief von Matej Beneš, dem Vater von Edvard Beneš, an seine studierenden Kinder, wo er so sagt, nur zu Burschen, damit ihr, wenn ihr Herren seid, wisst, was das Mühsal der armen Leute ist. Die jetzigen Herren kennen sie nicht und glauben sie nicht. Also da war schon immer ein sehr starker sozialer Auftrag sozusagen aus dem Elternhaus mitgegeben. Und er ist dann auch ein linker sozialistischer Journalist geworden zunächst der Berichte für die Bravo Lido, das war die sozialdemokratische Zeitung unter anderem, geschrieben hat. Er hat dann auch eben relativ in jungen Jahren, also so um 1900 bis 1908 ungefähr, so Reisen nach Paris unternommen, London und Berlin, die recht prägend waren. Also er hat diese Erfahrungen, auf die ist er dann immer wieder zurückgekommen, hat in diesen Reisen auch so dann, also in den Erinnerungen an diese Reisen auch immer wieder betont, was eben die unterschiedlichen Erfahrungen waren, was er eben in Paris, in dieser Hauptstadt Frankreichs, sozusagen auch politisch erlebt hat, was in London und was dann in Berlin. Und in Berlin hat er schon so eine Kritik am deutschen Nationalismus, an der spezifischen Form des deutschen Nationalismus und besonders also Anfang des 20. Jahrhunderts auch am Militarismus formuliert. Er war dann auch insofern von Frankreich, also in Frankreich auch beeinflusst, weil er die damals noch relativ junge Wissenschaft der Soziologie dort kennengelernt hat und sich dafür interessiert hat. Dann war er, also neben eben Publizist und Journalist, auch Lehrer an einer Handelsakademie, bis er dann eben 1916 ins Exil gegangen ist. Und dann hast du ja eh schon die weiteren Stationen kurz benannt. Er war dann eben 1918 bis 1935 ein langdienender Außenminister, also in allen Regierungen vorhanden. Kurzfristig war er auch mal in einer Übergangsregierung Premierminister, aber hauptsächlich war er Außenminister. Und dann im 35 bis 38 zunächst einmal der Nachfolger von Masaryk, also dem ersten Präsidenten. Und dann eben hat er die Exilregierung angeführt und ist dann 45 bis 48, also bis zum kommunistischen Putsch in der Tschechoslowakei, wieder Präsident gewesen. Aber wie gesagt, sein eigentlicher, wenn man seine Herkunft sozusagen, war eben Kleinbürger, also ärmliche Verhältnisse eigentlich, und ist eigentlich sozusagen politisch aus der Linken gekommen.
Wenn wir uns jetzt so ein paar Aspekte der Politik von Edvard Beneš anschauen und auch der Geschichte der Tschechoslowakei, dann ist klar, dass wir hier im Gespräch nur kurze Schlaglichter werfen können. Ausführlicher ist das ja in deinem Buch nachzulesen, oder ausführlicher kann es dann auch am Donnerstag in deinem Vortrag in Weimar diskutiert werden. Ich würde so einen Sprung machen und gerne auf das Münchner Abkommen von 1938 zu sprechen kommen, denn dieses Münchner Abkommen, das ist ja eng mit der Sudetenpolitik der Nazis verbunden. Also im Münchner Abkommen wurde das Sudetenland offiziell an das Deutsche Reich abgetreten. Und es war ja im Grunde das Vorspiel dann auch zum Ende der ersten tschechoslowakischen Republik. Wie ist es denn zu diesem Abkommen, wo eben Tschechien Gebiete abtreten musste, wie ist es dazu denn gekommen?
Naja, also das ist natürlich ein Thema, an dem ganz viel daran hängt. Da gibt es lange Abhandlungen darüber, welche Rolle jetzt Beneš da wirklich gespielt hat. Und es gibt auch Diskussionen natürlich, also auch die bis heute teilweise andauern, ob denn sein Akzeptieren dieses Münchner Abkommens richtig war oder ob man hätte kämpfen sollen. Also es hängt da ganz viel dran, deswegen würde ich mich da wirklich nur auf die ganz zentralen Schlagworte und Schlaglichter konzentrieren. Also prinzipiell ist es dazu gekommen, das Erste, was man dazu sagen muss, ohne dass eben die Tschechoslowakische Republik involviert gewesen wäre, also in den Verhandlungen. Es fängt auch schon mit der Bezeichnung an. Also im deutschen Sprachraum wird das eben meistens als Münchner Abkommen bezeichnet, in Tschechien häufig als Münchner Diktat. Also um auch schon den Charakter des Ganzen ein bisschen oder die Einschätzung des Ganzen ein bisschen zu differenzieren. Praktisch war das dann eine Verhandlung des Vereinigten Königreiches von Frankreich, Italien und Deutschland, die sich eben am 29. September 1938 getroffen haben, um die Details dieser Abtretung noch wirklich einmal durchzugehen und sozusagen zu formalisieren. Tschechische Vertreter waren eben nicht bei den Verhandlungen nicht vorhanden, die sind im Vorraum gesessen und sind halt dann informiert worden. Prinzipiell ist natürlich mit dem Münchner Abkommen auch noch sozusagen verbunden, dass eben, man sieht ja schon an den handelnden Staaten und handelnden Personen, dass dieses ganze Münchner Abkommen natürlich ein Paradigmenwechsel war, insofern, weil es wieder eine Großmachtpolitik betrieben wurde gegenüber einem System der kollektiven Sicherheit, für das sich ja Edvard Beneš sehr eingesetzt hat. Er war ja auch sehr stark im Völkerbund aktiv. Also dieser Paradigmenwechsel sozusagen ist halt ganz zentral. Und es ist natürlich als Zeichen oder als Symbol oder als großes Schlaglicht einer sogenannten Appeasement-Politik in die Geschichte eingegangen, dass eben einer Diktatur oder einem nationalsozialistischen Staat in dem Fall, man eben glaubt, man könnte den durch Nachgeben befrieden sozusagen.
Und vielleicht wird daran ja auch ein spezifischer Charakter eben nationalsozialistischer Ideologie deutlich, die ja eben darauf hingestrebt haben, dass eben sozusagen die Deutschen, die es in der Tschechoslowakei gibt, dass sozusagen da der Souverän sich verantwortlich dafür sieht, was ja auch einem republikanischen Staatsverständnis vielleicht entgegensteht.
Ja, das natürlich auch, dass sich quasi gerade an dieser Überlegung, wir bringen die Sudetendeutschen heim ins Reich, natürlich auch erst recht wieder der völkische Charakter sozusagen des deutschen Nationalismus gezeigt hat. Weil eben, obwohl eigentlich ein anderer Souverän, wie du richtig sagst, für die zuständig war sozusagen, sie vom Deutschen Reich und von der deutschen Außenpolitik natürlich bis zu einem gewissen Grade instrumentalisiert wurden, also nicht, dass es da auf der Gegenseite keine Begeisterung dafür gegeben hätte, aber in einem gewissen Sinne sind sie auch instrumentalisiert worden, um eben diese Vergrößerungs- und Annexionspolitik durchzuführen. Also das zeigt sich natürlich auch ganz klar.
Das Stichwort des Appeasement hast du genannt. Also das Münchner Abkommen hatte ja auch offiziell das Ziel, die Nazis zur Zurückhaltung zu bewegen. Allerdings ist ja das Gegenteil dann passiert. Schon im Folgejahr hat die Wehrmacht dann die Restschei besetzt und Edvard Beneš ist ja schon im Oktober 1938 nach London geflohen, hat dort später auch eine Exilregierung gebildet. Wie sah es denn in der besetzten Tschechoslowakei dann aus, also was den Widerstand gegen die Nazis betrifft? Konnte sich da aus den Konstellationen der vormaligen Republik da auch Widerstand formieren?
Ja, das ist natürlich auch ein sehr umstrittenes Thema. Also weil zunächst einmal hört man ja auch immer wieder, oder habe ich jetzt neulich gerade wieder in einem Zeitungsartikel gelesen, dass der tschechoslowakische Widerstand, also besonders der tschechische Widerstand, weil auch die Tschechoslowakei ist ja dann zerschlagen worden, aber der Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren, wie das dann geheißen hat, im Vergleich zu anderen ost- und mitteleuropäischen Staaten gering gewesen wäre, weil es keine große Partisanenbewegung gegeben hätte. In der Slowakei ist die Geschichte natürlich noch einmal anders. Da hat es den slowakischen Nationalaufstand, also hat immer stärkere Partisanentätigkeiten gegeben, die dann halt 1944 im slowakischen Nationalaufstand gegipfelt haben. Das ist aber insofern ein bisschen eine ungerechte Kritik, also jetzt an den böhmischen Ländern, würde ich sagen, weil es halt ein Problem gegeben hat, dass der Staat sozusagen geordnet übergeben wurde. In anderen, was weiß ich, zum Beispiel Jugoslawien, wo es natürlich eine große Partisanenbewegung gegeben hat, ist ja der Staat sozusagen militärisch zerschlagen worden. Da hat es überall Waffen gegeben, die im Umlauf waren. Und in böhmischen Ländern, also im späteren Protektorat, war das eben nicht der Fall. Das war ein geordnet übergebener Staat. Es hat allerdings natürlich Widerstand gegeben. Also einerseits ist immer wieder eine Zusammenarbeit mit der Exilregierung in London gegeben. Die Exilregierung, also es hat eine starke Auslandswiderstandsbewegung gegeben. Es wurde eben eine Auslandarmee wieder aufgebaut, wie im Ersten Weltkrieg und auch im Zweiten Weltkrieg. Bekannt sind hier besonders die Piloten der Royal Air Force, die tschechoslowakischen, die da eigene Schwadronen gebildet haben. Aber es hat auch Infanterie und Panzertruppen in Nordafrika und dann auch nach dem D-Day auch in Europa gegeben. Der Heimwiderstand hat sich unter schwierigen Bedingungen, weil es durchaus eine Zuckerbrot- und Peitsche-Politik der Besatzung gegeben hat, unter schwierigen Bedingungen einerseits auf Sabotage und auf eine administrative, sozusagen einen administrativen Widerstand konzentriert. Also administrativ meine ich halt, dass mit der Exilregierung zusammengearbeitet wurde. Und es ist zum Beispiel mit Alois Iliasch, das war der Premierminister des Protektorats auf tschechischer Seite, der wurde dann auch exekutiert wegen Verbindungen mit der Auslandsregierung. Und das ist meines Wissens der einzige Fall, dass ein von den Deutschen besetzter Staat, wo der eigentlich Regierungschef, der eigentlich kollaborieren sollte, dann von den Deutschen hingerichtet wurde wegen einer Kontakt mit der Exilregierung. Sonst muss man natürlich, also gerade in diesem Jahr, auch wenn so Jahrestage immer so eine Sache sind, muss man natürlich auch noch das Attentat auf Reinhard Heydrich benennen, weil das sich eben heuer zum 80. Mal jährt, also am 27. Mai gejährt hat, das eben von der Auslandsregierung geplant war und gefördert wurde und das, wo halt eben Fallschirmspringer in das Protektorat abgesetzt wurden und die dann eben den stellvertretenden Reichsprotektor, aber letztendlich stellvertretend war er nur vom Titel her, aber er war eigentlich der Machthaber sozusagen. Auf den wurde halt ein Attentat ausgeübt und ein erfolgreiches Attentat, obwohl es etwas knapp war. Also es hat alles nicht so funktioniert wie geplant, aber im Endeffekt war das Attentat erfolgreich. Das wurde von der deutschen Seite mit einer starken Repressionswelle beantwortet. Also es hat auch eine starke Unterstützung dieser Fallschirmspringer gegeben, also einen zivilen Widerstand gegeben, der eben diese Fallschirmspringer unterstützt hat und der einen hohen Blutzoll für diese Unterstützung gezahlt hat. Besonders bekannt sind natürlich dann auch noch die beiden Dörfer, also besonders Lidice ist bekannt, Leschaki, ein zweites Dorf, das wie Lidice ähnlich ausgelöscht wurde, ist ein bisschen weniger bekannt, aber die halt auch wegen angeblichen Kontakten zu den Fallschirmspringern ausgelöscht wurden. Also die Männer wurden erschossen, die Kinder wurden entweder in Regermanisierung, wenn sie als Regermanisierungsgeld fähig gegolten haben, nach Deutschland verschleppt oder in Konzentrationslagern umgebracht. Und auch die von den Frauen von Lidice sind viele in Konzentrationslagern umgekommen.
Wir springen nochmal, was die historischen Abläufe betrifft. 1945, das ist dann das Ende des Zweiten Weltkrieges, da ist Edvard Beneš in die Tschechoslowakei zurückgekehrt und er war dann erneut Präsident in dieser kurzen Zwischenzeit, die du schon erwähnt hattest, also zwischen 1945 und 1948, bevor dann auch in der Tschechoslowakei die Stalinisierung eingesetzt hat. In dieser Zeit ist der Name von Edvard Beneš ja sehr eng mit den sogenannten Beneš-Dekreten verbunden. Also in dieser Nachkriegszeit wird auch die Sudetenfrage nochmal aktuell und insbesondere in Deutschland hat das Edvard Beneš ja einigen negativen Ruhm beschert. Was war denn der Inhalt dieser Dekrete und warum haben die Deutschen ihm das so übel genommen?
Naja, also eigentlich zunächst einmal die Form der Dekrete war ein bisschen eine aus der Not der Exilregierung geborene Idee, dass man mit Präsidialdekreten regiert wird, die dann später von einer wiedereinberufenen demokratischen Vertretung bestätigt werden müssten. Es geht dabei, also die regeln ganz viele Sachen, es geht dabei um eine Handvoll von Dekreten, die eben dann den Abschub und oder die Vertreibung, je nachdem, oder gewaltvolle Zwangsmigration ist wohl der beste Ausdruck dafür, die diese dann geregelt haben. Es ist dabei wichtig zu erwähnen, dass Edvard Beneš da eigentlich auch ein bisschen in diese Rolle, also man muss festhalten, dass Edvard Beneš sicher nicht die treibende Kraft bei dieser Ausweisung war. Im Gegenteil, er plädierte noch im Exil zunächst für Zusammenarbeit mit den Deutschen, also auch mit Deutschen im Exil. Und es war immer so die Frage, naja, also er war immer so eher auf der Seite, die gesagt haben, wir müssen dann wieder zusammenleben. Es war dann eher sozusagen der Heimwiderstand, der dann im Laufe des Krieges und unter dem Eindruck der Besatzung immer radikaler geworden ist. Aber gleichzeitig hat es auch im Exil sozusagen sich zuspitzende Probleme gegeben, denn, um es einmal zugespitzt zu sagen, Edvard Beneš sind seine deutschsprachigen Partner, also besonders die Sozialdemokratie, die im Exil gesessen ist, also die deutsch-böhmische Sozialdemokratie unter Wenzel Jaksch, ist der Verhandlungspartner sozusagen insofern abgekommen, da die auch immer zunehmend nationalistische Strömungen vertreten haben und nationalistische Positionen vertreten haben. Es ist sogar dann innerhalb der Sozialdemokratie im Exil zu einer Spaltung gekommen, weil eben eine republikstreue Minderheit diesen Kurs von Wenzel Jaksch nicht mehr mittragen wollte. Man muss diese Entwicklung dann auch vor der Diskussion, die es in Großbritannien eben so Anfang der 40er Jahre überhaupt gegeben hat, nämlich die Frage, gegen wen kämpfen wir eigentlich? Den Nazis oder the Germans? Also wie ist das, ist dieses Regime, ist natürlich auch verbunden mit der Frage, wie der Nationalsozialismus als Regime einzuschätzen ist. Ist das eben nur eine Diktatur, die eben darbende Deutsche unterdrückt? Oder ist die Volksgemeinschaft nicht doch mehr als nur ein Propagandaschlagwort, sondern eben wirklich ist der Nationalsozialismus wirklich eine Regierungsform, der Massen mobilisiert? Und Edvard Beneš hat sich dann eben auch in seiner Analyse des Nationalsozialismus eben genau mit dieser Frage beschäftigt und ist dann, also er hat das einmal sehr schön formuliert in Anfang der 40er Jahre in einer Rede auf der Universität von Glasgow, wo er so sinngemäß gesagt hat, naja, es sind natürlich nicht alle Deutschen böse sozusagen. Es sind welche Europäer, es sind welche, die haben so europäische Gedanken und sind sehr human. Und dann gibt es eben noch die militaristischen und rassistischen Deutschen. Und es gibt diese zwei Lager. Aber das Problem ist, dass die Deutschen immer je nach politischer Opportunität die Lager wechseln. Das macht die Sache noch einmal komplizierter. Und das hat ihn halt dann auch dahingehend bestärkt, eben seinen anfänglichen Widerstand oder seine anfängliche Skepsis gegenüber den Vertreibungsplänen aufzugeben.
Du hast jetzt auch quasi mit den letzten Stichworten schon übergeleitet zu dem letzten Punkt unseres Gespräches, der aber ein entscheidender Punkt ist, weil es ist ja auch zentral für dein Buch über Edvard Beneš ist, nämlich Beneš' Analyse des Nationalsozialismus. Und im Titel deines Buches ist das ja verbunden mit einem zentralen Stichwort, nämlich dem Stichwort vom Pangermanismus. Vielleicht kannst du schildern, was das bedeutet, Pangermanismus, und in der Frage ja auch so ein bisschen die Stoßrichtung enthalten, was da vielleicht auch der originäre Beitrag von Edvard Beneš gewesen ist, um den spezifischen Charakter des Nationalsozialismus zu verstehen.
Naja, mit Pangermanismus ist das also gemeint, was eben durchaus der junge Benesch schon bei seinem Besuch so Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin zum Beispiel kennengelernt und auch schon kritisiert hat, nämlich so die pangermanische oder altdeutsche Bewegung, die natürlich verwurzelt ist oder verbunden ist mit einem völkischen Nationsbegriff. Wir haben ja schon vorher auch über die Fokussierung von Benesch auf die französische Revolution und auf den französischen Nationalstaat oder den westlichen Nationalstaat-Idee gesprochen und dagegen, dass er sich der von seinem völkischen Begriff, der eben auf die Herkunft oder eben das Blut, wenn man das auf die Gegenüberstellung von Jus Soli und Jus Sanguinis, also ein Staatsbürgerschaftsrecht, das auf dem Territorium basiert oder das eben auf der Herkunft basiert, zu unterscheiden. Und diese Frage, also diese Frage, wie denn dieser deutsche Nationalismus einzuschätzen ist und was den speziell macht, hat er dann eben auch in Überlegungen, die er eben während des im ersten Teil seines Exils, wo er noch Vorlesungen auch in Chicago an der Universität gehalten hat, also bevor er eigentlich mit der ganzen Exilregierung angefangen hat, in diesen Vorlesungen hat er sich mit dieser Frage mit diesen Fragen beschäftigt und ist dann auch eben zu einer relativ frühen Unterscheidung gekommen, dass eben der Nationalsozialismus nochmal was anderes ist als der italienische Faschismus zum Beispiel. Also er war nicht so ein Vertreter einer so klassischen, wie es auch die kommunistische Faschismustheorie ist, dass der Faschismus eben das Bündnis der reaktionärsten Kapitalsfraktionen ist, sondern er hat durchaus unterschieden, dass es eben im deutschen Nationalsozialismus ein ganz spezifisches Verhältnis zwischen eben Bewegung und Staat gibt und das noch einmal etwas anderes ist. Also er hat insofern fast zeitgleich mit Leuten wie Franz Leopold Neumann, der ja in seinem Behemoth eben auch den Nationalsozialismus und analysiert hat und der festgestellt hat, dass man eben gar nicht mehr von einem klassischen Staat oder einem klassischen Leviathan, wie der bürgerliche Staat ja in der Hobbesischen Tradition genannt wird, reden kann, sondern von einem Unstaat, eben einem Behemoth. Und genau zu einem ähnlichen Schluss ist eben Benesch in seinem Vergleich mit dem italienischen Faschismus auch gekommen, weil da hat er gesagt, da spielt der Staat im italienischen Faschismus eine viel wichtigere Rolle, wohingegen im deutschen Nationalsozialismus eben dieses völkische Moment sozusagen dazu tendiert, den Staat zu verschlingen oder eben zu zersetzen. Und das macht eben schon noch einen wirklich spannenden Beitrag aus. Und diese Frage eben gerade dieses völkischen Nationsbegriffs und dieses völkische Moment des Nationalsozialismus ist, hat halt dann eben auch damit zu tun, was sein ganzes Verhältnis mit den völkischen Bewegungen auch in der Tschechoslowakischen Republik und der völkischen Bewegung, der völkischen sudetendeutschen Bewegung, das hat was damit zu tun und hat eben auch seinen Blick darauf beeinflusst.